Guten Abend, werte Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße Sie zum Abendjournal am Dienstag, den 28. März. Nein, das stimmt nicht. Heute ist Freitag, der 28. März. Für Sie am Mikrofon Ruth Hildebrandt. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Das erwartet Sie in dieser Sendung. Wissenswertes vom Tag in Nachrichten und Beiträgen, Inputs zu aktuellen Themen, Wetterdaten, Devisenkurse und das Bibelwort für den Tag. Hier die Themen, mit denen wir uns in Sonderbeiträgen eingehender beschäftigen werden. In der Naturzeit geht es heute um den Fuchs. Und wir senden in der Serie mit dem Titel Geschichten zwischen Ost und West einen weiteren dritten Teil. Ihnen wünsche ich nun eine informative Stunde am Radio. Wir beginnen mit den Nachrichten aus dem Ausland. Ein brasilianischer Flugzeughersteller erhält Milliardenauftrag aus Japan. Die japanische Fluggesellschaft All Nippon Airways, kurz ANA, wird 15 Jets des Modells E190 von Embraer verkaufen, berichtet Latina Press. Diesem ersten Kopf könnte später noch einmal ein Erwerb von 5 weiteren Maschinen folgen. Der Präsident von Embraer sagte, man sei über das Geschäft mit Japan sehr zufrieden. Er sagte, dass ANA die größte Fluggesellschaft Japans sei und ein sehr starkes Image in dem Bereich der Luftfahrt habe. Embraer ist der drittgrößte Flugzeughersteller der Welt. Die Ankündigung des Handels erfolgte am Mittwoch durch den brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva in Tokio. Lula war nach Japan gereist, um an dem Brasilien-Japan-Unternehmensforum teilzunehmen. An dem Event beteiligte sich auch der japanische Premierminister Shigeru Ishida. Bei dieser Gelegenheit brachte Lula sein Interesse zum Ausdruck, dass Japan und der Mercosur ein Handelsabkommen schließen sollten. Laut Ultima Hora bekundigte auch Ishida Japans Interesse an der Vertiefung der Zusammenarbeit mit dem Mercosur. In Lateinamerika leiden viele Kinder an Unterernährung. In Lateinamerika und der Karibik gibt es rund 3,6 Millionen Kinder im Alter von 3 bis 4 Jahren, die in ihrer Entwicklung zurückliegen. Das Fehlen an gesunder Nahrung verschlimmert die Lage dieser Kinder. Besonders stark betroffen sind Kinder aus armen Haushalten in ländlichen Gegenden. Auch Kinder von Frauen mit geringer Bildung bleiben in ihrer Entwicklung oft zurück, wie Latina Press berichtet. Kinder mit einer chronischen Unterernährung haben 2-mal schlechtere Chancen, um Lesen und Schreiben zu lernen. Die Organisation der Iberoamerikanischen Staaten und die Iberoamerikanische Stiftung für Ernährung haben nun Maßnahmen vorgeschlagen, um diesem Phänomen entgegenzuwirken. Bis zum Jahr 2030 wollen die Institutionen das Problem der Unterernährung bei Kindern bewältigt haben. Mexiko ist der 5. größte Autoproduzent der Welt. Im vergangenen Jahr ist Mexiko in der Weltrangliste der Autohersteller somit um 2 Plätze gestiegen. Auf Platz 2 und 3 stehen Südkorea und Deutschland, wie Latina Press berichtet. Damit sich Mexiko in der nordamerikanischen Region weiter konsolidieren kann, ist es wichtig, dass die USA die Stärkung der Lieferketten der Automobilindustrie in der Region anerkennen. Ein Experte sagte, dass Mexiko sich seit 30 Jahren in dem Prozess der Handelsstärkung in Nordamerika befindet. Die mexikanische Automobilindustrie sei das beste Beispiel dafür, sagte der Experte weiter. Auf der einen Seite seien Automobilhersteller selbst nach Mexiko gekommen, auf der anderen Seite sei Mexiko zum 4. größten Hersteller von Autoteilen weltweit geworden, hieß es. In der Türkei geht die Regierung gegen Medien vor. Vor mehr als einer Woche ist in der Türkei der ehemalige Bürgermeister von Istanbul, Ekrem İmamoğlu, verhaftet worden. Er gilt als einer der stärksten Oppositionsführer zur Regierung von Erdogan. Seither ist es in der Türkei zu großen Protesten gekommen. Nach Angaben des Innenministeriums sind dabei rund 1.880 Personen verhaftet worden. An vielen Orten in der Türkei ist ein Demonstrationsverbot verhängt worden. Nun geht die Türkei auch verschärft gegen Medien vor, die über die dadurch ausgelösten Massenproteste in dem Land berichten. Wie der ORF berichtet, wurde gestern ein vorläufiges Sendeverbot gegen einen TV-Kanal der Opposition verhängt. Dem Sender wird die Anstiftung der Öffentlichkeit zu Hass und Feindseligkeit vorgeworfen. Die türkische Rundfunkbehörde teilte mit, dass dem Sender die Lizenz entzogen werde, falls dieser nach Ablauf der Sperre weitere Verstöße begehen werde. In Österreich will ein Beethovenhaus Gehörlosen mehr Zugang zu Kultur und Bildung bieten. Dafür kündigte die Leitung des Museums in Baden bei Wien ein neues Projekt an. Die Ausstellung »Klang ohne Grenzen« bietet unter anderem Führungen in Gebärdensprache an. Außerdem ist der 9. Sinfonie von Beethoven ein eigener Raum gewidmet worden. Darin veranschaulichen 4 Bildschirme die Musik, beispielsweise durch Filmaufnahmen eines Konzerts oder textlichen Beschreibungen, wie zum Beispiel der Originalpartitur. Zusätzlich überträgt ein sogenanntes Knochentelefon die Musik des Komponisten über Vibrationen. Wie Deutschlandfunk Kultur berichtet, entstand die Idee zu diesem Projekt bei einem Besuch eines japanischen Kinderchors. Der Kinderchor bestand aus Musizierenden mit und ohne Hörbeeinträchtigungen. Auch Beethoven verlor sein Gehör stufenweise seit seinem 27. Lebensjahr. Als er in Baden verweilte, wo heute ein Museum zu seinem Gedenken steht, war er bereits taub und unterhielt sich in geschriebener Form über Kommunikationshefte. Weiter geht's mit Nachrichten aus Paraguay. Asunción ist in dieser Woche Gastgeber eines internationalen Architektenforums. Die Veranstaltung begann am Mittwoch und kommt heute zum Abschluss. Darüber informiert die staatliche Nachrichtenagentur IPE Paraguay. Organisiert wird das Forum von der Panamerikanischen Architektenvereinigung FPAA. Unter dem Motto Asunción 500 años treffen sich Architekten aus mehr als 30 Ländern, um Ideen für die Umgestaltung der paraguayischen Hauptstadt zu entwickeln. Im Mittelpunkt steht dabei die Altstadt, das historische Zentrum von Asunción. Die Veranstaltung wurde im Vorfeld von der Nationalen Tourismusbehörde zum Event von besonderem Interesse für den Tourismus erklärt. Tourismusministerin Angie Duarte bezeichnete das Forum als Chance, Asunción anlässlich seines 500-jährigen Bestehens in eine moderne und nachhaltige Stadt zu verwandeln, die ihre Geschichte und Identität bewahrt. Die Präsidentin der Panamerikanischen Architektenvereinigung ist Maria Samaniego aus Ecuador. In Itapúa ist die Kommission zum Schutz des Capibaru-Flusses reaktiviert worden. Nach mehreren Jahren der Inaktivität ist der Wasserrat des Capibaru-Flusses wieder ins Leben gerufen worden. Darüber schreibt die Zeitung Ultima Hora. Das Ziel der Kommission ist, den Fluss zu schützen und zu erhalten. Der Fluss Capibaru fließt durch mehrere Distrikte im Zentrum von Itapúa und mündet zwischen Hohenau und Trinidad in den Rio Paraná. Zum Auftakt dieser neuen Phase organisierte die Kommission gemeinsam mit der Katholischen Universität in Hohenau eine Veranstaltungsreihe zum Weltwassertag, der am 22. März begangen wurde. Neben der Bewusstmachung für eine nachhaltige Wassernutzung ging es dabei auch um Informationen über Umweltgesetze und konkrete Maßnahmen zum Schutz der Gewässer in Itapúa. Die Interamerikanische Entwicklungsbank unterstützt Paraguay bei der Sanierung des Lago Ibacaraí. Die paraguayische Regierung und die Interamerikanische Entwicklungsbank BID haben gestern einen Kreditvertrag über 154 Millionen US-Dollar unterzeichnet. Darüber informiert die staatliche Nachrichtenagentur IPE Paraguay. Das Geld von der BID wird für die Sanierung des verseuchten Sees Ibacaraí und seines Einflussgebietes verwendet. Das Projekt sieht vor, die Abwasserentsorgung und Reinigung in der Region zu verbessern und geschädigte Umweltbereiche wiederherzustellen. Dazu gehören der Bau von Abwassersystemen in den Städten Capiatá, Arewa und Itauá sowie die Erneuerung einer Leitung in der Kläranlage in San Bernardino. Profitieren werden von den Maßnahmen geschätzt 800.000 Menschen. Die Finanzierung erfolgt über das sogenannte BID-Klimaprogramm, das Paraguay als eines der ersten Länder nutzen wird. Das Programm bietet einen Kreditzuschuss von 5%, wenn bestimmte Umweltziele erreicht werden. Bereits 2023 hatten die Regierung und die Entwicklungsbank auf der Klimakonferenz in Dubai zwei Kreditlinien über mehr als 770 Millionen US-Dollar vereinbart. Diese Mittel sind für nachhaltige Infrastrukturprojekte, Energiewende und die Handhabung von Wasserressourcen vorgesehen. Paraguay ernennt Handelsbeauftragten in Curitiba. Die paraguayische Regierung hat einen ständigen Handelsbeauftragten des Verbands für Investitionen und Exporte REDIEX in Curitiba, Brasilien ernannt. Die neue Vertretung befindet sich im Generalkonsulat von Paraguay, wie IPE Paraguay berichtet. Der neue Handelsbeauftragte namens Johnny Ojeda hat die Aufgabe, sich für eine stärkere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem brasilianischen Bundesstaat Paraná einzusetzen. Paraná gehört zu den wichtigsten Wirtschaftsregionen unseres Nachbarlandes Brasilien. Die Eröffnung eines REDIEX-Büros in Curitiba soll brasilianischen Unternehmen Investitionen in Paraguay erleichtern. Profitieren sollen davon vor allem Firmen aus Südbrasilien.
ZB30, Ihr Radio. Bleiben Sie dran.
Hier die lokalen Bekanntgaben, die eingegangen sind. Es wird an den Ex-IBA-Studententreffen erinnert, das am Sonntag, den 30. März um 16 Uhr im Jugendhaus der MBG Philadelphia stattfindet. Eingeladen sind alle, die bis zum Jahrgang 1995 im Institut in irgendeiner Weise teilgenommen haben, sei es ein einjähriges oder vierjähriges Studium, wie auch jegliche Sommerkurse mitgemacht haben. Es soll eine Freizeit für ehemalige IBA-Studenten im Chaco geplant werden. Teilnehmer dürfen Terrarä mitbringen. Gezeichnet Helmut Koop, Leiter von Cristianos de Vanguardia Chaco. Vom Menefepa-Vorstand wird zum letzten Jugendvolleyballturnier eingeladen. Am Samstag, den 29. März ab 16 Uhr findet die erste Spielrunde in Loma Plata statt. Die Damenmannschaften des Deportivo Boquerón Neuland spielen gegen die des Fernheimer Sportvereins. Im zweiten Spiel begegnen sich die Damen des Lolita Sportvereins und die des Menno Sportvereins. Danach spielen die Herren dieser vier Vereine in derselben Reihenfolge. Am Sonntag, den 30. März, beginnt die zweite Spielrunde ebenfalls in Loma Plata. Ab 15 Uhr begegnen sich die Damen des PSV und die des DBN. Im zweiten Spiel spielen die Damen des MSV gegen die des FSV. Danach spielen die Herren dieser vier Vereine in derselben Reihenfolge. Gezeichnet Randolph Götz. Eine Nachricht für die Buena Vista Mennonitengemeinde in Menno. Es wird zum spanischsprachigen Gottesdienst eingeladen, der heute den 28. März um 19.30 Uhr beim Gemeinschaftshof der Gemeinde stattfindet. Jedermann ist willkommen. Gezeichnet Ronny Dück. Der Blick auf das aktuelle Wetter hier in Philadelphia. Der Himmel ist teilweise bewölkt und die Temperatur beträgt 33 Grad Celsius. Die Höchsttemperatur heute war 34 Grad Celsius und die Tiefsttemperatur 25 Grad Celsius. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 68%, der Luftdruck beträgt 1004 Millibar. Der Wind weht aus östlicher Richtung mit einer Geschwindigkeit von 2 Kilometern in der Stunde. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 32 Kilometer pro Stunde. Die Prognose des Nationalen Wetterdienstes für den zentralen Chaco. Morgen erwartet uns wieder ein warmer Tag mit hoher Luftfeuchtigkeit. Der Himmel zeigt sich überwiegend bewölkt, der Wind weht aus unterschiedlicher Richtung und es könnte gebietsweise zu Gewitter und Regenschauer kommen. Die Temperatur steigt im Laufe des Tages von 24 bis auf 30 Grad Celsius an. Feuchtwarm soll es auch am Sonntag sein, teils bis ganz bewölkter Himmel mit gelegentlicher Regenschauer und Temperaturen zwischen 24 und 35 Grad Celsius. Neues aus der Sparte Marktplatz, eine Einladung an alle Musikfreunde aus dem Chaco. Die Sociedad Filarmónica del Chaco Central lädt zu einem einmaligen Konzert ein. Es spielen Lehrer und fortgeschrittene Schüler aus den drei Chaco-Kolonien. Als Solisten treten Esther Hein, Rosana Regier und Rudi Hiebert auf. Der Dirigent ist José Echeverría aus Asunción. Auf dem Programm steht klassische und moderne Musik. Das Konzert findet am 5. April um 19 Uhr im Chortiza Kulturzentrum statt. Der Eintrittspreis beträgt 30.000 Guaraníes für Besucher ab 13 Jahren. Gezeichnet Doris Klassen, Leiterin der Sociedad Filarmónica del Chaco Central. Eine Nachricht für alle Superprime-Freunde im Chaco. Es wird an die Eröffnung des Campeonato Regional Superprime erinnert, die an diesem Samstag, den 29. März, um 20 Uhr vor der Ferreteria Chortiza in Loma Plata stattfindet. Das erste Rennen beginnt am Sonntag, den 30. März um 10 Uhr auf dem Gelände von Rodeo Isla Poí. Die Eintrittsgebühr beträgt 20.000 Guaraníes. Kinder bis zum Sekundarschulalter haben freien Eintritt. Gezeichnet die Gründer des Vereins Wilfried Dörksen und Gerhard Friesen. Die Devisenkurse. Der US-Dollar steht auf 7.844 zu 7.979 Guaraníes und der kanadische Dollar auf 3.902 zu 5.553 Guaraníes. Der Euro wurde mit 8.539 zu 8.829 gehandelt und der brasilianische Real lag bei 1.366 zu 1.401 Guaraníes. Der Peso Argentino lag bei 5 zu 7 Guaraníes und der Boliviano wurde mit 400 zu 1101 Guaraníes gehandelt. Wir bedanken uns bei der Finanzabteilung Neuland für die Zustellung dieser Daten.
Du bist der renovierst in Hüs, Kassa Klimatika, mit hier nur erfahren in euer Stadt, die hier in der Bi mit sehr gute Fenster, die hier lokal gebüht wurde, stoffdicht, schalldämmend und mit Doppelglas, und dann noch an verschiedene Farben. Und noch was, Du kannst dich von erfahrenen Architekten bei uns beraten lassen. Du darfst uns auch gerne besuchen kommen und die selbst ein Bild machen von dem, was wir alles anbieten. Oder rufst an euer der Nummer 0986-969-199. Casa Climatica. Stoffdicht, schalldämmend in gute Qualität.
Rallye-Weltmeisterschaft in Paraguay. Bist du dabei? Im August ist es soweit. Park- und Campingplatz für dich, deine Familie, deine Freunde zu reservieren und einschließlich deinen Wagen sicher zu parken, ist eine gute Entscheidung. Jetzt gibt's die Rallye-Parks, ausgestattet mit allem Notwendigen. Solarlichter, sanitäre Einrichtungen, Duschen, Trinkwasser, Wachdienst und so weiter. Sie liegen in unmittelbarer Nähe von Rennstrecken und anderen interessanten Aktivitäten der Rallye-Weltmeisterschaft. Informieren Sie sich bei uns oder lassen Sie eine Nachricht unter der Telefonnummer 0972 763 3x5. Rallye-Weltmeisterschaft in Paraguay. Das solltest du nicht verpassen.
Expo Rodeo Neuland 2025 steht bevor, mit Aktivitäten wie Tierversteigerungen und eine Haustierparade. Außerdem gibt es Spielplätze, Industriestände und Maschinenvorführungen. Wie immer erwarten Sie auch Aktivitäten der Reiter des Rodeo Neuland und des Club Amazonas. Auch laden wir Sie ein, an unserem erstmaligen 5-Kilometer-Lauf teilzunehmen. Verpassen Sie nicht den kulturellen Abend mit einer Musikschau der Gruppe G4 und ein unvergessliches Feuerwerk. Expo Rodeo Neuland vom 28. April bis zum 4. Mai. Ein Event für die ganze Familie. Wir erwarten Sie.
Möchtest du gerne nach Kanada reisen, Deutschland, USA, Brasilien oder im Karibik, Cancun, Punta Cana, San Andres, Miami, all inclusive mit deiner Familie oder planst du eine Hochzeitsreise? In Menno Travel helfen wir dir gerne deine Reise planen und sprechen alle Deutsch. Lehreraustausch, Schülerausflüge ins In- und Ausland. Wir machen Visa für Kanada, USA und China. In Menno Travel geben wir dir einen super Service unter der Telefonnummer 0981 104 948.
Brauchen Sie Ersatzteile für Ihren Traktor, Mähdrescher oder landwirtschaftliche Geräte? Sie finden alles an einem Ort bei Sosco. Wir sind in Fram und Hohenau und liefern in das ganze Land. Kontaktieren Sie uns noch heute und geben Sie Ihre Bestellung auf unter 0986 110 801 in Fram oder 0981 20 0458 in Hohenau. Sosco. Praktische Lösungen für die Landwirtschaft und Industrie. Qualität, Schnelligkeit und Vertrauen in Ihrer Nähe.
Suchst du eine richtig gute Batterie für dein Auto? Dann wähle Warta. Warta bietet hohe Leistung, lange Lebensdauer und ist weltweit bekannt. Entscheide dich für Qualität. Entscheide dich für Warta. Mit Unterstützung von Chacomet.
Bei der Cooperativa Multiactiva Loma Plata setzen wir uns aktiv ein für den Erfolg unserer Mitglieder. Über unser benutzerfreundliches Zahlungsportal können Sie Ihre Zahlungen schnell und sicher erledigen. Wir machen Ihre Finanztransaktionen einfach und effizient, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Mit unserer neuen App können Sie Ihre Bankgeschäfte direkt von Ihrem Telefon erledigen. Besuchen Sie uns in einer unserer Filialen oder rufen Sie an 0984 311 526. Cooperativa Multiactiva Loma Plata. Ihr Partner für einfache und sichere Finanzlösungen. Jesaja 40, Vers 31. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.
Hallo liebe Zuhörer von ZB30, heute möchte ich Sie wieder zu einer neuen Naturzeit begrüßen von Thomas und Sabine Finke. Heute möchten wir über ein Tier sprechen, wo sehr viele Vorurteile herrschen, sehr viele verschiedene Meinungen drüber herrschen und ein Tier, was sehr, sehr häufig anzutreffen ist bei uns hier im Chaco, nämlich den Fuchs.
In erster Linie stellt sich dann natürlich die Frage, über welche Füchse wir sprechen, denn wir haben mehrere Arten. Die eigentlichen Füchse, die auch heute Thema sein werden, das ist zunächst einmal der graue Fuchs oder auch Maikong genannt. Der ist hier im trockenen Chaco relativ selten anzutreffen. Im Bajo Chaco oder im feuchten Chaco ändert sich genau das Verhältnis, da ist er der häufigere. Dieser graue Fuchs, der ist wesentlich größer und hat auch so eine etwas gedrungene Gestalt. Beim Laufen legt er immer seinen Schwanz zur Seite, so kann man ihn eigentlich auch während der Bewegung ganz gut unterscheiden. Für mich persönlich ist ein relativ auffälliges Kennzeichen, dass dieser Fuchs dunkle Beine hat. Der hier häufige Fuchs ist der Aguarai oder Pampasfuchs. Der ist so ein bisschen rötlich, ist deutlich kleiner als der graue Fuchs, hat eine ziemlich lange Schnauze und entspricht eigentlich so diesem ganz typischen europäischen Bild eines Fuchses. Der kleine, längliche Fuchs mit der langen Nase. Außerdem gehören zu den Füchsen noch der ganz große, nämlich der Mähnenwolf und auch erstaunlicherweise der kleine, gedrungene ostparaguayische Lehmhund. Wer nicht zu den Füchsen gehört, ist der hier sogenannte langzähige Fuchs. Das ist nämlich der südamerikanische Bruder vom Waschbär.
In der europäischen Mythologie spielt der Fuchs natürlich eine ganz große Rolle. Er wird als listig und hinterhältig bezeichnet. Diese europäische Mythologie haben die deutschen Mennoniten ja natürlich auch nach Südamerika mitgebracht. Und so ist es auch hier, dass die Tiere nicht sehr beliebt sind bei unter vielen Leuten. Natürlich ist es ärgerlich, wenn ein Fuchs mal in einen Hühnerstall einbricht oder die Wassermelonen anfrisst. Das ist eine ganz klare Sache. Aber dennoch sollte man sich über die Nützlichkeit dieser Tiere Gedanken machen. Auch wurden diese Tiere gnadenlos verfolgt in Europa, weil sie im Verdacht standen, Tollwut zu verbreiten. Mittlerweile weiß man heute durch wissenschaftliche Untersuchungen, dass diese Tollwut viel mehr durch Hunde aus anderen Ländern eingebracht wird, als durch die Füchse. Und so ist das hier also überhaupt kein Thema mehr. Auch bei uns hier im Chaco ist es so, dass nicht der Fuchs der Hauptüberträger ist von der Tollwut, sondern vor allem Vampirfledermäuse. Was man schnell bei dieser ganzen Sache vergisst, bei Hühnerdiebstahl, bei Melonenanfressen, ist, wie nützlich Füchse sein können. Füchse sind ganz, ganz wichtige Regulatoren für uns in der Landwirtschaft. In der Landwirtschaft und besonders in der Viehwirtschaft. Und da ganz besonders in der Regulierung von Giftschlangen. Ich habe eine Filmaufnahme, die ich zum Glück mal machen konnte, wie ein Fuchs, eine Jarara, eine Kreuzotter, auf der Straße Angriff dieses Tier innerhalb von wenigen Sekunden tötete und auffraß. Also das war schon erstaunlich gewesen, wie geschickt diese Tiere da rangehen. Und wir haben immer wieder Füchse beobachtet, die selbst große Klapperschlangen angegriffen haben. Und daher sind sie natürlich ganz, ganz wichtig für die Regulierung dieser gefährlichen Tiere.
Wie Thomas schon sagte, Füchse werden als listig dargestellt. Und da ist tatsächlich was dran, weil einen ganz besonderen Trick haben die nämlich drauf. Es ist nachgewiesen, dass Füchse, wenn sie in eine Situation kommen, wo sie sich einem Feind gegenüber sehen und nicht durch Flucht entkommen können, dass sie sich sogar totstellen können. Das heißt, sie lassen sich auf den Boden fallen, halbschräg auf dem Rücken und bewegen sich überhaupt nicht in der Hoffnung, dass der Prädator dadurch so irritiert wird, dass er von ihnen ablässt. Das Verhalten ist übrigens auch ganz bekannt von der Beutelratte. Doch das ist nicht das Einzige, was sie so drauf haben. Was auch ein ganz interessantes Verhalten ist und sehr wenig bekannt, dass Füchse in einer Einehe leben, also monogam sind. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Tieren ist es nicht so, dass die Paare die ganze Zeit zusammen sind. Das sieht man ja auch. Man trifft ja in der meisten Zeit eigentlich einzelne Füchse an. Sondern die machen das so, dass also zu einem bestimmten Zeitpunkt vor der Paarungszeit treffen sich immer dieselben Paare wieder, paaren sich, bleiben zusammen, ziehen gemeinsam die Jungtiere auf, wobei zunächst, also wenn die Jungen auf die Welt kommen, bleibt die Fee, so heißt die weibliche Füchsin, bleibt sie mit den Jungen alleine in einer Nisthöhle und das Männchen organisiert Futter. Später, wenn die Jungen so groß sind, dass sie auch unterwegs sein können, dann kann man auch beide Elternteile zusammen mit den Jungtieren antreffen. Und sobald die Jungen groß genug sind, um ihren eigenen Weg zu gehen, das ist ungefähr nach der Hälfte des Jahres dann der Fall, trennt sich das Pärchen, um sich eben ein halbes Jahr später für die nächste Saison wieder zu vereinen.
Zur Bedrohung bleibt zu sagen, der Fuchs ist ein beliebtes Beutetier. Er wird gern genommen vom Puma, vom Jaguar. Selbst große Greifvögel wie die große Eule, der Uhu oder der große Solitäradler nehmen gerne Füchse als Beute. Oder auch große Boas, die sich dann auch auf Füchse spezialisiert haben. Aber dies ist alles keine Bedrohung für den Fuchs, sondern die Bedrohung besteht tatsächlich wieder durch den Menschen. Eine große Bedrohung ist natürlich eine unkontrollierte und übertriebene Jagd auf die Tiere, was natürlich den Hintergrund hat, dass der Fuchs eben sehr mit Vorurteilen belastet ist, wie Tollwut, Hühnerdieb etc. etc. Und was natürlich noch ein ganz großes Problem war, der Fellhandel. Da sind die Tiere also in großen Stückzahlen geschossen worden und die Felle dann eben nach Europa oder USA exportiert worden. Heutzutage ist die größte Bedrohung der Straßenverkehr. Also die meisten Füchse bleiben heutzutage auf der Straße liegen. Der Fuchs hat eine Angewohnheit, dass er vor seinen eigenen Schatten Angst hat. Wir haben das alle schon beobachtet. Also er verlässt die Straße nicht. Er bleibt auf der Straße. Jedes Mal, wenn er am Straßenrand kommt, seinen eigenen Schatten im Gras sieht, geht er auf die Straße zurück. Was dann irgendwann darin endet, dass das Tier unterm Auto kommt. Und das ist heutzutage eigentlich die größte Bedrohung, die wir haben, der Straßenverkehr.
Ein weiteres Problem ist auch, dass Füchse für alle Krankheiten von Hunden anfällig sind. Wir wissen alle, dass wir unsere Hunde gegen viele Krankheiten wie Staupe beispielsweise impfen, schon als Welpe. Ungeimpfte Hunde, die erkranken, können Füchse leicht anstecken. Und so hat zum Beispiel die Staupe zu einer großen Gefährdung des Mähnenwolfes beigetragen. Ein anderes Problem, wir alle kennen das und haben schon mal diese halbnackten oder fast ganz nackten Füchse gesehen. Das ist eigentlich nicht einmal eine Krankheit, sondern das sind Milben, die wir auch bei unseren Haustieren, bei Hund und Katze relativ oft behandeln, meistens mit Ivomec-Spritzen von der Veterinaria. Diese Milben sind nicht wirklich gefährlich. Oftmals ist es sogar so, dass Füchse sich davon erholen. Also man dachte früher auch, es wäre besser, so ein armes Tier abzuschießen. Muss gar nicht mal der Fall sein, weil vor allem die Milben ein Problem sind, wenn die Tiere unter Stress geraten. Also vor allem eine Folge von beispielsweise Paarungszeit oder noch häufiger Dürren, worunter die Tiere natürlich leiden. Insofern ist es so, dass eine Verbesserung der Lebensumstände durchaus dazu führen kann, dass der Fuchs sich von diesen Parasiten auch wieder aufgrund einer Erstärkung seines eigenen Immunsystems erholen kann.
Zum Abschluss bleibt zu sagen, dass wir ganz klar abwägen müssen. Wir dürfen uns natürlich nicht weiter von diesen Vorurteilen leiten lassen, die den Füchsen nachgesagt werden. Wir müssen diese Tiere ganz klar als Nützlinge sehen, auch wenn sie natürlich, wie wir alle wissen, ab und zu mal einen Schaden machen. Aber der Nutzen dieser Tiere ist dermaßen groß. Jeder überfahrene Fuchs ist ein Helfer weniger in der Bekämpfung von Plagen, von Giftschlangen, von Insekten, von Nagetieren. Und das sollte uns klar sein, wenn wir nächstes Mal so ein Tier auf der Straße begegnen.
Ich hoffe, Ihnen hat die Sendung gefallen und wir hören uns nächsten Monat wieder.
Wir präsentieren heute den dritten Teil einer neuen Serie, die regelmäßig freitags im Abendjournal ausgestrahlt wird.
Mit Genehmigung des ERF senden wir eine Podcast-Serie mit dem Titel Geschichten zwischen Ost und West. Mittlerweile sind wir bei der zweiten Episode angelangt mit dem Titel Radiowellen durchbrechen Mauern. Im Anschluss hören Sie den ersten Teil dieser Episode.
Willi Epp ist 7 Jahre alt, als er mit seiner Familie aus einer schneebedeckten Landschaft bis an die chinesische Grenze nach Kirgisistan reist. Seine Familie gehört zu russlanddeutschen Christen, die aber in Russland nicht mehr willkommen sind. Willi Epp wird uns darüber berichten und vor allem über die Zeit, als er im ERF für die christliche Radioarbeit zuständig war, und zwar im Bereich Russland und Zentralasien. Meinem ehemaligen Kollegen Willi Epp sage ich herzlich willkommen.
Hallo Sonja.
Ehemalig sage ich, weil Willi Epp schon im Ruhestand ist. Ja, das sind schon einige Jahrzehnte, in denen du auch mit dem Radio in Kontakt gekommen bist. Ich fasse mal dein Leben ein bisschen zusammen, einen Teil davon. Ihr musstet also flüchten, tatsächlich sehr spontan, weil dein Vater vor Gericht stand. Er war Pastor und Deutscher. Das waren gleich zwei gute Gründe, ihn loswerden zu wollen. Kirgisistan oder manche sagen Kirgisistan, da seid ihr dann angekommen. Dann später ging dein Weg nach Estland. Du hast einiges erlebt, bevor du dann nach Deutschland kamst. Jetzt die Frage, wie kam Technik in dein Leben? Wie hast du dich dafür begeistert?
Ja, ich meine, das war irgendwie schon sehr früh irgendwie wichtig in meinem Leben. Als wir dann irgendwie an der Schule gelernt haben, dass es wie ein Telefon funktioniert, dann haben ich und mein Freund uns mal eine Telefonleitung über die Straße gelegt und haben dann mal telefonieren versucht. Später habe ich dann das erste Radio gebaut und dann, ja, dann gab es auch ziemlich destruktive Energie in mir. Ich habe dann irgendwann meinen eigenen Sender gebaut und habe illegal auch Radioprogramme im Umkreis von etwa 5 Kilometer ausgestrahlt. Da hat meine Eltern kein gutes Gefühl dabei. Es ist gut gegangen. Aber das Ganze hat mich dann dazu geleitet, dass ich dann eine Ausbildung machte als Radio- und Fernsehtechniker. Und so war neue Sachen in Elektronik wichtig für mich. Tonbandgeräte waren damals ganz wichtig und ich habe viele Tonbandgeräte eingestellt und repariert. Man hat sich dann Sachen aufgenommen und sich gegenseitig dann geschenkt, als Geschenk in Tonband. War was Nettes.
Das war noch eine ganz andere Art, die Sachen zu bearbeiten. Jetzt sehe ich hier digital so ein paar Linien auf dem Computer und kann dann mit der Maus da klicken und Sachen schneiden. Wie war das früher zu deiner Anfangszeit mit dem Radio?
Genau, die alten Radios, die hatten auch Röhre. Dann irgendwann kamen die Transistoren. Das war alles wesentlich größer und anders aufgebaut. Aber interessanterweise, weil das Land, die UdSSR, so riesig groß war, war es notwendig, Radios zu haben, damit man aus verschiedenen Teilen des großen Landes auch was hören konnte. Und so entstanden ziemlich bald große, gute Radiogeräte, die Mittelwelle und Kurzwelle hatten. Und das war wichtig.
Du hast von Tonbändern gesprochen. Konntest du die damals dann schneiden?
Ja, da gab's auch Vorrichten zum Schneiden. Schneidemöglichkeiten waren ja nicht später so, wie wir die hatten, dann später im Studio beim IRF, wo man professionell schneiden konnte. Das war dann einfach viel, viel schlechter und bescheidener.
Hat man das mit der Schere gemacht oder wie stelle ich mir das vor?
Genau, mit der Schere und gab's speziellen Kleber, da hat man drüber geklebt. Und, ja.
Dann musste man sich ganz genau merken, wo die Stelle ist, wo man schneidet.
Genau. Dann rechts und links drehen, bis man den genauen Moment hat, einen Strich machen, abschneiden, zusammenkleben, ja.
Gut, und was man einmal verschnitten hat, das war dann weg.
Das war dann weg.
Da haben wir es heute leichter. Und hatte jeder ein Radiogerät, der eins wollte, waren die teuer anfangs?
Ich denke, die waren sicherlich auch nicht ganz billig am Anfang, aber es war auf einmal ein großes Bewusstsein. Ich kann mit diesem Gerät Musik und Sendungen hören, die mir gefallen, wo ich wählen kann. Man muss ja sagen, das fing ja Anfang der 20er an, dass man einfach das Kabelradio hatte. Das heißt, in Großstädten wurden von Haus zu Haus verkabelt und man hat nur einen Lautsprecher, den man aus- und einmachen konnte. Und als dann auf einmal diese Radios kamen, wo man die Frequenz wählen kann, wo man dann einstellen kann, das war etwas Besonderes. Ich erinnere mich gut, als meine Eltern das erste Radio gekauft haben.
Wann war das? Oder wie alt warst du da?
Ich denke, das war 68 wahrscheinlich. Ja, schätze ich mal so.
Und wo habt ihr da gelebt zu der Zeit?
Ja, in Kirgisistan.
Und viele hatten damals ein Radio oder war das dann eher selten anfangs?
Ich kann das nicht so beurteilen. Sicherlich war das nicht sofort, dass alle ein Radio hatten, aber das hat sich dann auf einmal doch sehr schnell entwickelt. Und ich kann jetzt von uns als Christen mehr reden. Die Eltern haben ja ein Radiogerät gekauft, um christliche Programme zu hören. Und abends saß man am Gerät und drehte und das pfeifte und quietschte rechts und links, bis man dann den Sender gefunden hat. Und dann hat man manchmal mit großen Störungen, sich die Sendungen angehört.
War das Mittelwelle, Kurzwelle?
Das war nur Kurzwelle. Ging ja nicht anders.
Mhm. Von wo wurden die Programme ausgestrahlt?
Das wissen wir nicht so genau, aber im Bewusstsein war immer Radio Monte Carlo. Das war eigentlich, vielleicht hat man gelegentlich auf einer anderen Station gehört, aber das war das Bewusstsein von Monte Carlo Comicas E-Radio-Programm.
Mhm. Das war der bekannte Name.
Ja.
Du bist nach Deutschland gekommen. Wie kam es dazu? Aus dem Baltikum, da warst du dann zuletzt gewesen mit deiner Familie.
Genau, das war ja eine typische Geschichte der Umsiedler. Wir bekamen das eine Einladung aus Deutschland und nach einem gewissen Prozess bekamen wir dann die Ausreisegenehmigung und kamen dann in Deutschland, im Endeffekt in Friedland an. Das war die Stelle, wo man dann hinkommt.
Obwohl das ja nicht so ganz leicht war. Alle anderen hatten Verwandte in Deutschland und bei euch war das nicht so, das weiß ich.
Ja, aber wir hatten Freunde, wir hatten viele Freunde und so schon am zweiten Tag, wo ich da war, besuchte mich ein Freund und der war unterwegs zur Bibelschule Brake und der hat mich dann mitgenommen. Da sind wir dann zu einer Konferenz hingefahren und Gott hat zu mir geredet. Ich weiß noch ganz genau, da war klar, ich muss in eine Mission und das ist mein Platz hier. Und ein Jahr später war ich dann Schüler auf dieser Schule. So ging es bei mir.
Es war ja ein längerer Weg, wie du überhaupt Christ geworden bist. Also du hattest mit Christlichem zu tun, durch deine Familie, aber musstest dann auch deinen eigenen Weg finden. Den bist du bewusst gegangen, als du in Deutschland angekommen bist. Und deswegen ging das dann auch so schnell mit der Bibelschule.
Ja, Jesus war mein persönlicher Herr und Heiland. Das habe ich schon in Kirgisistan erlebt. Und da war unser Anliegen auch schon, als wir in Estland wohnten, wie können wir Jesus dienen, wie können wir etwas tun für sein Reich, damit andere Menschen von Jesus hören, damit sein Name groß wird. Und das war auch so ein gewisses Hindernis, damals nach Deutschland zu gehen, denn wir hatten in Estland, im Baltikum, Möglichkeiten, Gottesdienste zu besuchen und evangelistische Einsätze zu planen und jetzt auf einmal das Land verlassen. Warum? Und da war mein Gebet, Herr, wenn du etwas vorhast mit mir, dann will ich es gerne machen. Und dann waren wir noch ein paar Wochen in Deutschland und dann rief mir ein Freund an, Hermann Kort, und fragte, ob ich nicht bereit wäre, eine Aufnahme zu organisieren, dass wir mal einige Zeugnisse und Gedichte von jungen Leuten, weil ich war damals in Unamassen, das ist so ein Übergangslager, verantwortlich für die Jugendarbeit in der Gemeinde, die dann so eine spontane Gemeinde, die einfach jeden Abend hat, wir hatten eine Veranstaltung, weil wir hatten ja Zeit. Und ich sollte eine Kurzandacht vorbereiten, eine Rundfunkandacht. Ich genierte mich und habe dann aber doch das gemacht. Und so meine erste Andacht war aufgrund eines Textes auf Philippa 4, Vers 4, freut euch dem Herrn alle Wege und abermal, sage ich euch, freut euch.
Das weißt du heute noch.
Ja, das war damals so. Und scheinbar hat ihm diese Andacht gefallen. Und da wurde ich eingeladen, in gewissen Abständen immer wieder mal ins Studio, das damals in der Nähe von Köln war. Und da habe ich dann Andachten aufgenommen. Aber mein Ziel war ja Bibelschule. Und dann, als dann dieser Sommer vorbei war, war das ein abgeschlossenes Kapitel. Damit hatte ich dann sozusagen nichts mehr zu tun. Ich war ja jetzt dabei, Theologie zu studieren. Ich war auf der Bibelschule.
Und die Radiotechnik, die hattest du zu dem Zeitpunkt erstmal ad acta gelegt, weil du ja Radio- und Fernsehtechniker warst?
Ja, das war schon ein Prozess etwas früher, als ich noch in der Sowjetunion lebte. Dann merkte ich irgendwann, dass mir diese Leidenschaft irgendwie die Zeit zum Bibellesen weggenommen hat und anderen Sachen, die auch wichtig waren oder vielleicht noch wichtiger waren. Und dann habe ich gesagt, ich will jetzt keine Geräte mehr reparieren, ich will das alles nicht mehr machen. Ich habe meine Nachschlagwerke verschenkt, Messgeräte weggegeben und habe gesagt, damit habe ich nichts mehr zu tun. Aber dann quasi indirekt habe ich dann wieder was damit zu tun gehabt, ja, indem ich einige Aufnahmen gemacht habe. Und die erste Zeit auf der Bibelschule dachte ich auch gar nicht an Radio und mich interessierte Missionsarbeit in Südamerika, Zentralamerika. Und ich dachte, vielleicht konnte ich irgendwann nach Bolivien gehen und da Missionar werden. Und dann im zweiten Ausbildungsjahr, dann gab es so eine, damals hieß das ESMA-Konferenz. Dann wurde auch unter anderem Missionsarbeit vorgestellt in kommunistischen geschlossenen Ländern. Unter anderem war dann China und die UdSSR. Und dann dachte ich darüber nach, naja, Moment mal, Russisch habe ich gelernt in der Schule. Das war meine Schulausbildung. Ich verstehe, wie der Staat funktioniert. Auch die Propaganda kenne ich gut. Vielleicht sind das irgendwelche Vorbereitungen, dass ich mich auf diese Länder spezialisieren sollte oder vielleicht da was machen sollte. Und da ich so überlegte, in dieser Zeit kam zu uns zur Bibelschule John Bettig. John Bettig war damals einer der Mitarbeiter der russischen Redaktion von Transworld Radio, aber stationiert beim ERF, um hier die Arbeit in Deutschland bekannt zu machen und Mitarbeiter zu suchen. Er hatte mich irgendwo in einer Gemeinde gehört zu predigen und meinte, ich konnte dazu passen und hat mich eingeladen zum rundfunkkommunalistischen Seminar.
Vielleicht ganz kurz noch die Information dazwischen, dass TWR der internationale Partner vom ERF ist und dass da von Anfang an eine ganz enge Zusammenarbeit bestanden hat und auch schon immer der Wunsch beim ERF nicht nur Deutschland zu erreichen.
Ja, vielleicht noch eine Anmerkung, die vielleicht wichtig ist. Also im Jahr 76 bin ich im September nach Deutschland gekommen. Im Sommer 77 hat ein Freund von mir, Johann Wiens, Interesse nach Monte Carlo zu fahren. Und wir als eine Gruppe von jungen Leuten haben zusammengetan mit drei Autos, sind wir nach Monte Carlo gefahren. Und so hat es das erste Mal die Möglichkeit gehabt, den Sender zu sehen, die Studios zu sehen, die Mitarbeiter zu sehen. Aber es war eigentlich so einfach, ja, es war interessant.
Dort hatte TWR seinen Sitz.
Genau.
Seinen europäischen.
Und aber das war alles so Momentaufnahme, das war irgendwann interessant, aber irgendwann später sieht man, das hat alles einen gewissen Zusammenhang, eine gewisse Kette. Ja, und so war dieser Seminar 1979 in ERF und das dauerte damals eine ganze Woche. Wir wohnten im Altenberg, wohnten wir damals in dem Kloster.
Bei Wetzlar.
Genau. Und dann habe ich einiges gehört über Radio, das sprach mich an. Und dann habe ich etwas gemacht, was ich normalerweise anderen nicht empfehle zu tun. Ich habe dann quasi ein Gelübde Gott gegeben und gesagt, ich gehe jetzt anschließend in die Gemeinde Schwäbisch Gmünd, wo ich mein Sommerpraktikum mache. Und ich werde jede Woche eine Radioandacht schreiben und sie in Wetzlar aufnehmen.
Dieses Versprechen hast du Gott gegeben.
Ja. Und habe gesagt, wenn ich das durchhalte und wenn das wirklich klappt, dann soll es ein Beweis sein, dass es dein Wille ist. Ich wollte es ganz sicher sein, ob er das will oder ob ich mir das nur einbilde. Das klappte zunächst mal auch gut. Wir haben eine Reihe aufgenommen, dann eine zweite Sendereihe aufgenommen. Und jetzt war ich an den letzten drei Ansprachen, die ich noch machen musste. Und auch in der letzten Woche, und ich habe die ganze Woche gearbeitet, geschrieben, das funktionierte nicht. Alles, was ich geschrieben habe, landet im Endeffekt im Mülleimer. So, am Vorabend, am nächsten Tag, sollte ich eigentlich dann losfahren. Am Vorabend sprach ich noch mit einem aus der Gemeinde, habe gesagt, ich habe vor Gott ehrlich so gebetet. Und Gott weiß das. Und wenn ich bin bereit, bis morgen noch zu versuchen, aber wenn nicht, dann ist es eindeutig klar, das ist nicht meine Berufung. Am nächsten Tag machte ich meine stille Zeit und dann setzte ich mich hin und auf einmal wurde mir ein biblisches Thema ganz wichtig und ich fing an zu schreiben. Und bis kurz vor 12 Uhr war ich mit der Sendung fertig. Das war auch die beste Sendung geworden in der Reihe. Und dann waren mir zwei Dinge klar. Gott will, dass ich das mache. Und zweitens, du kannst die beste theologische Ausbildung haben. Man ist kein Automat, auch kein Roboter, dass man den richtigen Knopf drückt und bekommt die richtige Antwort. Sondern wir sind abhängig von Gott. Wir haben eigentlich nur leere Hände. Wenn er uns nicht mit Gedanken, mit Erkenntnissen unser Herz füllt, haben wir nichts zu sagen. Bei bester Ausbildung. Das war wichtig für mich.
Ein guter Grundstein, der dich wahrscheinlich dann noch länger begleitet hat. Wie ging es dann weiter? Du bist wahrscheinlich dann dabei geblieben.
Dann war mir klar, ich soll in die Radioarbeit gehen. Mir war klar, nur Gott kann mich dabei helfen und beschenken, dass ich was zu sagen habe. Dann ziemlich bald kam dann die Frage, ja, mit welchem Missionswerk, mit welcher Organisation soll ich das machen? Damals kannte ich drei Organisationen, die was mit Radio zu tun hatten. Das eine war dann das Missionswerk Friedensstimme, dann war Licht im Osten und ich kannte TWR in Verbindung mit dem ERF. Ich wusste nicht, dass das alles irgendwie zusammenhängt und alle Programme von Monte Carlo, von TWR ausgestrahlt wurden, aber das wusste ich damals nicht.
In Monte Carlo, wo dieser große Sender steht.
Richtig. Und dann war die große Frage, wie gehe ich voran? Und irgendwann wurde mir deutlich, ich muss wahrscheinlich den ersten Schritt machen. So habe ich dann einen Termin mit der Friedensstimme ausgemacht und der verantwortliche Person, die ist nicht gekommen, aus welchem Grund auch immer. Dann war für mich das okay, das war wahrscheinlich nicht mein Ruf. Dann habe ich an Licht im Osten geschrieben. Ich habe sie auch besucht und sie hatten Interesse. Dann habe ich einen Monat gewartet und kam keine Reaktion. Also gut, dann ist das abgehakt. Dann habe ich John Bettig beim ERF angerufen und er hat gesagt, ja, wir freuen uns, wir brauchen Mitarbeiter, alles klar, geht gut. Ein paar Tage später bekam ich einen Brief von Licht im Osten und sie schrieben mir, die Adresse war falsch, der Brief ist wieder zurückgekommen und sie wollten gerne mir eine Stelle anbieten, dass ich da eine Ostarbeit bei ihnen anfangen konnte. Dann habe ich mit ihnen Kontakt aufgenommen, deutlich gemacht, ja, in der Zwischenzeit habe ich mit TWR, ERF gesprochen und so habe ich das aus Gottes Hand angenommen und das ist jetzt erledigt. Ein paar Tage später rief mir Jean Bettig an und sagt, wir können dich nicht anstellen, wir haben nicht das Geld. Und ich weiß wie heute noch, dass ich da am Telefon ihm gesagt habe, wir haben so gebetet, Gott hat so geführt, dann warte ich jetzt, bis das Geld kommt. Es verging etwa noch mal etwa 2 Wochen und dann rief er mich wieder an und sagt, ja, es gibt Gelder, irgendeine Aktion hat in Amerika stattgefunden, dass sie für eine Reihe neue Mitarbeiter für eine kurze Zeit, für 2 Jahre das Geld haben und ich durfte anfangen. Und so fing dann der Prozess an, der Vorbereitung, um nach Monte Carlo auszureisen. Das gehörte damals und jetzt auch noch zu Frankreich und deswegen brauchte man ein Arbeitsvisum und die ganze Prozesse der Anmeldung, wie sie sonst laufen.
Erzähl doch noch was von Monte Carlo, von dem großen Sender.
Das ist ja so, dass auf dem Berg Montagel hat damals Transworld Radio einige Kurzwellensender aufgebaut. Und da gab es auch auf dem anderen Berg, ein bisschen höher, ein großer, starker Mittelwellensender, der eher für Deutschland damals sehr interessant war. Und es gab eine Reihe Kurzwellensender. Und zu meiner Zeit damals wurde ein neuer, großer Sender gebaut, ein 500 Kilowatt Kurzwellensender. Das war eigentlich das Größte, was man meinte, man damals bauen konnte. Damit man wirklich weinsweit mit dem Signal kommen konnte.
Wohin ging dann die Reichweite? Welche Länder wurden da erreicht?
Na gut, bei Kurzwelle ist es ja so, wenn das die Wetterverhältnisse sind, die in der Sphäre so passt, dann kann der Signal um die Kugel herumgehen. Aber es gibt ja dann immer jeden weiteren Sprung, wie das Signal macht, wird das dann irgendwann schwächer. Aber wir haben sicherlich den asiatischen Teil der Sowjetunion mit dem Signal abgedeckt damals.
Und für dich war klar, dass du auch inhaltlich was machst. Du hast jetzt erzählt von den Andachten, die du geschrieben hast. Du hättest ja auch nur in Anführungszeichen als Techniker gehen können. Oder war das nicht üblich damals? War man immer technisch und inhaltlich verantwortlich im Radio?
Ja, die Situation war ja so, dass wir hatten eine kleine Redaktion damals in Monte Carlo. Vor mir war schon Nick Siemens hingekommen. 1977 und ich war dann Ende 80 nach Monte Carlo gekommen. Dann war Nick Leonovic mit seiner Frau Rose und Susanna Thielmann war auch etwa 80, wahrscheinlich 1-2 Wochen früher schon da, aber auch in dieser Zeit. Es gab sehr viel Sendezeit und es lief eine ganze Reihe an technischer Arbeit, dass man einfach Sendungen kopiert hat, nochmal verschiedene Partner schickten ihr Material auf Bänder. Und dann musste man das abhören und gucken, ob alles in Ordnung ist. Denn TWR durfte keine politischen Sendungen machen. Und sobald da etwas Politisches dabei ist, das musste man rausschneiden oder manchmal ganze Sendungen auch verwerfen, weil sowas durfte man nicht machen. Ich hatte ja mal eine Leidenschaft, selber Sendungen zu machen. Und man machte mir eine Ausnahme, ob zwar auch einiges technisch arbeiten musste. Und so durfte ich meine erste Sendung mit dem Namen Fragen und Antworten anfangen.
In russischer Sprache?
In russischer Sprache. Und zwar war das eine Sendung gedacht, wo man auf Fragen der Hörer antwortet. Damals konnten wir ihnen keine Briefe schreiben. Auf abenteuerliche Weise bekamen wir dann Briefe manchmal von Kuba zugeschickt, dass dann einfach aus der Sowjetunion, die hatten ja eine gute Beziehung zu Kuba, den Brief nach Kuba geschickt wurde und dann von da aus nach Monte Carlo oder kamen manchmal Briefe aus Afrika oder über Polen geschickt. Auf abenteuerliche Wege kamen dann Briefe
Aber Post war nicht möglich, weil der Inhalt kontrolliert wurde und das dann zu gefährlich war über christliche Dinge?
Die Zensur hat es einfach Briefe nach Monte Carlo normalerweise nicht durchgelassen.
Ach, die wussten auch schon, worum es da geht. Wenn das an diese Adresse geht, dann...
Und dann waren da sehr oft Fragen dabei und die musste ich dann beantworten über Radio. Das war herausfordernd. Manchmal gab es auch nicht genug Fragen durch Briefe. Und man muss ja auch Sendungen nicht warten, bis ein nächster Brief kommt. Das konnte man sowieso schlecht damals. Dann hat man sich überlegt, welche Fragen würden sich die Menschen jetzt stellen. Und die hat man dann versucht zu beantworten.
Wie weit im Voraus hast du Sendungen planen müssen? Also von der Produktion bis zur Ausstrahlung?
Na gut, weil wir ja direkt beim Sender waren, war das vielleicht 2 Wochen Vorlaufzeit. Aber Planung muss man ja weiter im Voraus, damit man ja daran arbeiten kann und Ausarbeitungen machen und gucken, welche Fragen und wie kann man sie auch so beantworten, damit der Hörer das versteht.
Live-Sendungen gab es ja da noch keine.
Nein, das gab es auch nicht. Das kam ja auch beim ERF wesentlich später. Es war uns als Mitarbeiter beim ERF später eine schöne Sache, ganz ruhig Weihnachten zu feiern, weil irgendwo am 13., 14. Dezember ging das letzte Paket mit Bändern nach Monte Carlo und dann lief nichts. Das heißt, wir hatten einige Wochen im Voraus, also Monate im Voraus mussten wir mehr produzieren, so ab September wahrscheinlich, jede Woche mehr produzieren und dann war Ruhe.
Dann Weihnachtspause.
Musste alles bis Mitte Januar vorproduziert sein und dann blieb wieder alles. So konnten wir in Ruhe Weihnachten feiern.
Was habt ihr dann aus deiner alten Heimat mitbekommen, aus hinter dem eisernen Vorhang an Reaktionen? Das war ja schwierig, da was zu hören.
Ja, weil es auch so relativ wenig Briefe waren. Gut, wir haben versucht, die sowjetische Presse zu lesen, zu sehen, was geschrieben wird, was offiziell geschrieben wird und was wir dann so über Verwandte gehört haben. Die Christen hatten ja dann immer, es gab Phasen, aber wo sie auch sehr schwer verfolgt wurde. Und dann war in dieser Zeit, spielte Radio eine ganz besondere Rolle. Wir waren dann die tröstende Stimme Gottes. Manchmal hatten sie dann keine Möglichkeit groß, sie zu versammeln, aber da hat man sich um Radio herum versammelt. Bei meinen Verwandten war es so, dass auf einmal kam die Geheimpolizei und hat kontrolliert, was sie da als Gruppe zu Hause machen. Haben sie gesagt, wir hören Radio. Naja, Radio hören ist ja wirklich was Schönes. Da werden sie endlich mal gebildet. Und so, als dann wieder weg war, können sie wieder anmachen, die christliche Radiosendung wieder hören. So war Radio eine wichtige Stimme des Trostes für die Menschen in diesem großen, großen Imperium. Es war auch oft so, dass das viele Menschen Fragen hatten und die dann wir auch schwierig beantworten konnten, unsere Sendung zum Beispiel, weil viele Fragen hatten zu tun mit schwer verständlichen Stellen der Bibel. Denn die russische Bibel war über 100 Jahre alt und die Sprache hatte sich geändert und bestimmte Begriffe waren auch schwierig. Daraus ist dann sehr früh bei mir ein Wunsch gewachsen, nochmal die alte Sprachen zu lernen, damit ich einfach nicht sagen würde, das steht da falsch, das würde jetzt in Englisch oder Deutsch so klingen, sondern dass man sagt, da steht das griechische Wort oder das hebräische Wort, das eigentlich, wenn man das direkt übersetzen würde, sowas bedeuten würde. Und das kann man dann heute mit im heutigen Russisch so sagen, und damit man einfach nicht die Autorität der bestehenden Bibel untergreift, sondern zum Leben bringt. Ja, aber das war eine Herausforderung. Dann kam eine andere Sendung, die ich gerne gemacht habe. Die waren große Worte der Bibel, wo wir versuchten, die zentralen Themen wie Vergebung, ewiges Leben erklären und deutlich machen. Grundsätzlich war es ja so, als die Radiotätigkeit damals noch als Stimme von Tanga angefangen hatte, noch bevor 1960 in Monte Carlo mal angefangen auszustrahlen, dann hatte mal ein junger Mann an der russischen Redaktion geschrieben und mit der Frage gestellt, erklärt mir bitte den schlichtesten, einfachsten Weg zu Gott. Und das ist Jesus. Und das war so irgendwie als Arbeitsmode unserer Arbeit. Wir wollten einfach verständliche Sendungen machen, die deutlich zeigen, was sagt die Bibel, wie kann ich das für mich praktisch in meinem Leben annehmen, umsetzen. Das war sehr wichtig für uns.
Du hast Stimme von Tanga erwähnt. Da stand der Vorgänger von dem Sender in Monte Carlo, richtig? In Nordafrika.
Genau. Und irgendwann wurde er geschlossen. Aber zu der Zeit hat dann die junge Organisation Transworld Radio schon Verhandlungen mit dem Fürstentum geführt und hatten dann die Genehmigung bekommen, auf dem Berg Montagel Sender aufzubauen. Übrigens, das Sendegebäude, was da schon stand, wurde unter im Dritten Reich gebaut auf Anweisung von Hitler, um von da aus seine Propaganda europaweit zu verkündigen. Und das ist aber nie so weit gekommen. Aber das Gebäude stand da und war leer und da konnte man die Sendeanlagen hineinbauen. Interessant.
Sie hörten den ersten Teil der zweiten Episode des Podcasts Geschichten zwischen Ost und West, der uns freundlicherweise vom ERF zugestellt wurde. In den vergangenen Minuten erzählte Willi Epp, wie er nach Deutschland kam und in die Bibelschule ging.
Diese Sendung kommt zum Abschluss. Ich habe noch einmal die Wetterdaten für Sie. Der Himmel ist teilweise leicht bewölkt und die aktuelle Außentemperatur beträgt 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 68%, der Luftdruck beträgt 1004 Millibar und der Wind weht mit 2 Stundenkilometern aus östlicher Richtung. Der Hinweis auf einige Sendungen, die wir heute Abend auf diesem Sender noch für Sie haben. Hier geht's jetzt gleich weiter mit der Sendung für Kinder, hast du schon gewusst. Um 19.15 Uhr folgt die Kurzsendung Der Landwirt und um 20.27 Uhr hören Sie dann die Segensworte am Abend. Ihnen wünsche ich nur noch einen gesegneten Feierabend. Auf Wiederhören. Thank you.